Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Wahrscheinlich kennt ihr alle den Abenteuerspielplatz Riederwald, der schon seit rund 50 Jahren existiert. Aber wusstet ihr auch, dass der Initiator Michael Paris damals erst 15 Jahre alt war? Wie es zur Gründung seines Lebenswerks kam und wie aus einem Spielplatz im Wald schließlich einer der wichtigsten Anlaufstellen für Kinder im ganzen Stadtgebiet wurde, welche Herausforderungen sich nach wie vor ergeben und vor allem auch, wie die Zukunft des Vereins Abenteuerspielplatz Riederwald aussieht, darüber spreche ich heute mit ihm. Zu Gast ist Michael Paris, der Vorsitzende des Abenteuerspielplatz Riederwald. Wenn ich heute den Abenteuerspielplatz mir anschaue, dann gibt es so ganz viele verschiedene Facetten, die mir in den Kopf kommen. Es gibt die Spielmobile, die ja überall unterwegs sind. Dann gibt es die verschiedenen Feste, sei es die Opernspiele, die Mainspiele oder jetzt auch das Martinsfeuer. Und dann gibt es auch die Flohmärkte, dann gibt es die Hafenpiraten und dann gibt es die Abenteuerspielplätze. Colorado Park, Güntersburg und Riederwald. Und ihr sagt auf eurer Internetseite, dass ihr mit all dem Frankfurt bespielbar machen wollt, beziehungsweise auch bespielbar macht. Was mich interessiert hat, ist, das ging vor 50 Jahren los und ich habe mich gefragt, was war das für eine Zeit für Kinder in Frankfurt, bevor ihr eben Anfang der 70er Jahre mit dem Abenteuerspielplatz angefangen habt? Also wie hat man als Kind in Frankfurt so seine Zeit verbracht?
Ach, ich glaube, man konnte als Kind auch damals schon ganz gut leben. Bei uns war es ja so, ich war damals in einer Jugendorganisation, den Falken. Und wir haben im Riederwald 1970 eine Ortsgruppe gegründet. Und dann gab es im Riederwald ein Jugendhaus, da wollten wir uns dann treffen, gab es die Jugendgruppe, also unsere Altersklasse, etwa so 15- bis 18-Jährige. Und dann hatten wir auch eine Kindergruppe. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass es jetzt nachmittags nicht mehr so funktioniert hat, dass man jetzt Kinder in ein Jugendhaus einladen konnte, um Brettspiele zu machen oder irgendwelche Bücher zu lesen. Die waren durch die Schule derart aufgebracht und voller Tatendrang. Also die mussten sich bewegen. Und zu dieser Zeit ist mir dann in ein Buch in die Hand gefallen. Das hieß, wo verbieten verboten ist. Und es war eine Dokumentation von Sozialarbeitern und Pädagogen, die 1970 in Berlin im Märkischen Viertel, also eine Trabantenstadt, etwa so wie damals auch die Nordweststadt in Frankfurt entstanden ist. Und die haben da einen Abenteuerspielplatz gegründet. Und dann wusste ich, genauso wie die meisten anderen Menschen, erstmal gar nicht, ja, was meinen die da eigentlich, was ist es eigentlich? Und Abenteuerspielplatz bedeutet, dass man einfach ein Spielgelände hat, auf dem Kinder unfertige Sachen bekommen, Materialien, Werkzeuge bekommen, Holz, Hämmer, Nägel, dass sie Hütten bauen können, dass sie graben können, dass sie Wasser da reinlaufen lassen können, dass sie matschen können, dass sie Feuer machen, Suppe kochen. Also all das, was eigentlich auf einem normalen Spielplatz nicht möglich ist. Und die Uridee, die kommt eigentlich aus Dänemark von einem Architekten, der hieß Sørensen. Der hat schon nach dem Krieg erkannt, dass Kinder viel lieber auf Trümmergrundstücken spielen als auf den von Architekten, seinen Kollegen geplanten Spielplätzen. Und deswegen wurde auch der älteste Abenteuerspielplatz in Kopenhagen eingerichtet, im Stadtteil von Kopenhagen, der heißt Entrup. Der besteht dann schon ein paar Jährchen länger, ich glaube in 60er Jahren wurde der eingerichtet. Und es gab auch schon vorher Abenteuerspielplätze in Großbritannien, in England genauer gesagt, und auch in der Schweiz. Also die Deutschen waren ja die Ersten, aber die Deutschen waren relativ früh. Und dann haben wir als Jugendgruppe das Buch in die Hände bekommen und dann haben wir auch so gesagt, na, das ist ja eine super Idee, das könnten wir ja bei uns im Wald, im Riederwald auch machen für die Kinder. Und dann haben wir erstmal überlegt, ja, wie gehen wir daran? Und haben gesagt, gut, müssen wir erstmal so eine Konzeption machen. Die Folge war dann, dass wir alle dieses Buch, das war so ein Rororo-Taschenbuch, die flogen damals überall rum. Das war ja die nach 68er Zeit, also nach der Studentenbewegung. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Klausurtagung und arbeiten mal das Buch durch. Und da sind wir im Naturfreundehaus in Taunus gefahren, auf die Bildtalhöhe. Und haben da das in unserem Gebrauch das sogenannte Bildtalhöhe-Papier entwickelt. Das war praktisch die Konzeption für den Abenteuerspielplatz im Ritterwald. Und dann im Fortgang haben wir dann mit den Kindern, die in die Gruppenstunden kamen, haben wir Modelle entwickelt. Wir sind dann in die Schule im Ritterwald gegangen, haben die Lehrer gefragt, ob sie mitmachen wollen, haben dann Malwettbewerbe gemacht mit den Kindern. Wie stellt ihr euch einen Abenteuerspielplatz vor? Da war nur die Problematik, dass die Kinder natürlich einen konventionellen Spielplatz gemalt haben, weil sie ja auch genauso wie wir selber ein Jahr vorher gar nicht wussten, was ein Abenteuerspielplatz, also was es sein könnte. Ja, die Kinder haben natürlich genauso wenig wie wir, sind die auf die Idee gekommen, wir brauchen was, wo man Feuer machen kann, wo man Seile in Bäumen hängen kann, Bäume hochklettern kann und so weiter. Das war ja den Kindern auch nicht bewusst. Aber wir haben ihnen das natürlich dann auch erklärt. Und dann haben wir uns 3 Jahre mit beschäftigt. Da haben wir dann schon mal gelernt, wie so die Politik arbeitet, Politik und Verwaltung, weil wir mussten ja dann andere Menschen davon, von der Idee überzeugen. Das heißt, wir sind zum Grünflächenamt gegangen, haben gesagt, wir möchten hier ein Stück von eurem Wald. Wir sind zum Jugendamt gegangen, haben gesagt, wir möchten etwas Geld.
Aber ihr wart da selbst auch im jugendlichen Alter noch, oder?
Ja, wir waren selbst noch im jugendlichen Alter. Es war also tatsächlich so, dass im jugendlichen Alter wir praktisch so das, was man heute unter Partizipation, ist heute ein Schlagwort, ja, das haben wir ja gemacht. Wir haben im Prinzip, ohne dass wir das Wort Partizipation gekannt haben, haben wir als Kinder, Jugendliche versucht, jetzt die Verwaltung und die Politik dafür zu interessieren. Da gibt es auch richtige Protokolle drüber, an welchem Tag wir beim Sozialdezernent waren, wo wir bei der SPD-Fraktion waren, wo wir beim Jugendamtsleiter waren, wo wir beim Grünflächenamtsleiter waren, wo wir im Ritterwald den Stadtbezirksvorsteher besucht haben, die Ortsbeiräte, die damals gerade entstanden sind, also alle möglichen, und dann natürlich Presse, alle möglichen Leute praktisch darüber informiert haben, mit dem Ergebnis, dass dann zum Beginn der Sommerferien im Jahr 1973 auf einem Gelände im Ritterwald der Abenteuerspielplatz eröffnet wurde.
Aber dann seid ihr, dann, da warst du noch keine 18, ne? Das war ja alles noch davor. Ja. Und dann seid ihr so als Jugendliche zur Klausurtagung, habt euch eingeschlossen, habt das überlegt.
Ja.
Und dann seid ihr auch als Teenies dann in die Politik. Zu den Leuten, wie haben die auf euch reagiert?
Ach, also das war jetzt überhaupt nicht ablehnend. Ja. Also im Gegenteil. Also die haben uns da schon durchaus ernst genommen, mit uns das besprochen. Also da muss ich jetzt sagen, da war jetzt an keiner Stelle, dass dann irgendwer gesagt hat, das sind ja Kinder und was die wollen. Also das war überhaupt nicht so, sondern eigentlich ist es überall positiv aufgenommen worden. Natürlich haben sie uns ihre Schwierigkeiten, und einfach so ein Gelände und wie soll das gehen und wie ist es mit der Aufsicht und so. Aber wir hatten ja auch von vornherein die Idee gehabt, dass da eben hauptamtliches Personal hinkommt, dass da 2 Sozialarbeiter, oder einer war das erstmal nur, beschäftigt werden soll. Und das war ja alles durchaus schlüssig, ja. Also das war jetzt nicht so das Problem. Aber tatsächlich war es so, dass wir dann, nachdem wir im Sommer 73 das eröffnet hatten, ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, war super Erfolg. Alle Kinder kamen dahin, haben gehämmert und Hütten gebaut, angemalt, alles Mögliche. Und als die Sommerferien um waren, das Jugendamt hat uns auch da 5 Honorarkräfte für die Sommerferien finanziert. Da waren 2 Pädagogikstudenten und 3 jetzt aus unserem Team, also auch ich selbst, die dann die Arbeit da mit den Kindern gemacht haben täglich. Und dann haben wir gesagt, jetzt nach den Sommerferien wollen wir da weitermachen. Und dann haben die im Amt überlegt und haben gesagt, okay, wir geben euch für 2 Honorarkräfte noch Geld für die nächsten 10 Wochen bis zum Ende der Herbstferien. Und das war dann auch so. Und dann mussten wir halt gucken, weil, wie schon erwähnt, ich bin ja noch in die Schule gegangen, waren dann 2 Menschen. Der eine war Student, so Elektroingenieur, der hatte gerade noch Semesterferien. Und der andere hatte eine Kochlehre gemacht und hat die abgebrochen. Und die 2 waren dann diejenigen, die die 10 Wochen das weitergemacht haben. Das Interessante ist, der die Kochlehre abgebrochen hat, der hat dann später sein Abitur nachgemacht, hat Sozialarbeit studiert und hat dann auf dem Abenteuerspielplatz hauptamtlich angefangen zu arbeiten, hat praktisch sein ganzes Leben dort verbracht. Das heißt, das ist der John Leischer, der jetzt halt heute noch da als Spielplatzleiter arbeitet.
Ach, krass.
Der war auch praktisch im Anfang schon seit dem ersten Tag dabei.
Das heißt aber, ihr hattet, also ich habe gelesen, am Anfang hattet ihr so einen kleinen Bauwagen im Riederwald.
Ja.
Und der war aber auch an der Stelle, wo dann jetzt auch heute der Abenteuerspielplatz ist. Ne?
Also das Ganze ging so los, dass wir das Gelände im Wald, das hat uns dann nach, natürlich war jetzt nicht so ganz einfach, nach mehreren Gesprächen, Besuchen mit dem Grünflächenamt wurde dann uns das Gelände zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir erstmal das Gelände eingezäunt, weil man muss ja eine Einzäunung auch haben, weil das ist ja in Anführungszeichen gefährlich. So gefährlich ist es nicht, weil ich kann ja jetzt sagen, wie viele Unfälle in 50 Jahren passiert sind. Also da, wenn man Kinder jetzt auch mit in Anführungszeichen gefährlichen Werkzeugen wie Sägen arbeiten lässt oder Beilen, also da ist sehr wenig passiert. Mhm. Was häufig vorkommt, man tritt in ein Nagelbrett. Ja, das muss, glaube ich, jeder Mensch im Leben einmal gemacht haben. Dann hält er auch seine Augen offen und guckt, wo er rumläuft. Also das ist eigentlich die Hauptverletzung, die da stattgefunden hat, in ein Nageltreten. Ansonsten, also dass jetzt einer sich da einen Finger abgehackt hat oder den Arm abgesägt, das ist in 50 Jahren nicht vorgekommen.
Jetzt hatte ich gerade noch die, genau, also was mich, also.
Ich war noch gar nicht mit dem, die zu der Baugeschichte. Ja. Wir haben dann angefangen, Umzäunung zu machen. Damals kam in Mode, da wurden in ganz Deutschland unter den Eisenbahnschienen die Holzschwellen ausgetauscht gegen Betonschwellen. Und dann kamen alle Planer in der Welt auf die Idee, dass es doch wunderbares Material ist, um Spielplätze zu bauen und einzuzäunen. Das war damals wirklich so normal. Das haben wir dann auch gemacht, haben dann über Wochen da in Handarbeit diese schweren Bahnschwellen da eingegraben. Einige Jahre später oder Jahrzehnte später hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich hochgiftiges Zeug war, weil die ja mit Teeröl getränkt waren. Und dann wurden überall in ganz Deutschland die Eisenbahnschwellen wieder ausgegraben und als Sondermüll entsorgt. Bei uns war es so, die waren dann mittlerweile, weil das Zeug ja ausgegast. Also sie haben ja 20 Jahre rumgestanden, also da konnten die jetzt nicht mehr, als man da drauf gekommen ist, wie giftig das eigentlich ist, da war das bei uns schon erledigt.
Aber heute ist ja auch kein Holzzaun mehr, gell? Das ist mit
doch schon ist Holz. Denn? Okay. Ja, ja. Also es ist nur, das ist ja angrenzend an das lichten Luftbad. Ja. Und auf der Seite, da war eigentlich nur so ein Jägerzaun, weil der war ja fertig. Und der Rest wurde dann mit diesen Bahnschwellen da gemacht. Und bei dem Jägerzaun haben wir jetzt so einen Bauzaun drüber gemacht, der mit schönen bunten Bildern verkleidet ist, mit so Bauzaunbannern. Aber es war halt immer, für Kinder begehbar. Also es war jetzt nicht so, dass da nicht auch am Sonntag Kinder reingegangen wären. Aber aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist es ja dann so, dass es ein widerrechtliches Betreten ist. Das heißt, wir haften ja da nicht. Also wenn einer den Zaun übersteigt, kann ich nicht verhindern.
Ja.
Aber er kann mich nachher nicht haftbar machen, wenn ihm da was passiert. Also deswegen muss es eingezäunt sein, weil da liegt ja halt, also der besagte Nagelbrett, wenn sich einer da verletzt, wenn gerade keine Öffnungszeit ist, dann kann der ja sagen, Moment mal, wer ist hier der Betreiber? Das geht nicht. Ja. Und solange dort Betreuer anwesend sind, da ist die Gefahr nicht so schlimm, weil da gibt es auch mittlerweile 50 Jahren, es gibt ja auch andere Abenteuerspielplätze in Deutschland. Schätz mal, es wird noch so 200 weitere geben. Da gibt es natürlich auch mittlerweile Gerichtsurteile über Verletzungsfälle von letzten 50 Jahren. Also das ist auch alles ausgeurteilt. Mhm. Im Prinzip ist es so, wenn die Menschen dort sind und gewissenhaft ihrer Arbeit nachgehen, anwesend sind, tritt da kein Haftungsgrund ein. Weil auch klar ist, dass ein beim 5000 Quadratmeter großen Gelände die zwei Mitarbeitenden nicht in jeder Ecke aufpassen können.
Ja. Aber wie kannst du, also du hast ja schon so angedeutet, dass relativ wenig passiert ist in den letzten fünf Jahrzehnten. Wie erklärst du dir das, dass wenig passiert ist, wenn man aber immer so von Eltern hört, oh Gott, Nagel weg, Hammer weglegen, aber also...
Also da ist das ist eigentlich eine Frage, das muss man natürlich schon, also man muss es halt betreuen. Mhm. Man muss dem Kind natürlich den Umgang mit dem Werkzeug erklären. Also ich kann natürlich nicht dem Kind ein Messer in die Hand geben, sag, guck mal, was du damit machen kannst.
Ja.
Ja, sondern ich muss halt sagen, pass mal auf, das Messer, die Schneide ist hier, ja, und wenn du schneiden willst, immer vom Körper weg. Ja, ich sag das deswegen, weil das die schärfere Waffe als das Messer ist der Stechbeitel. Und wir haben auf dem dritten Abenteuerspielplatz, Colorado Park, ein Bildhauer, ein Sozialarbeiter, der auch gleichzeitig Bildhauer war, beschäftigt. Und der hat mit den Kindern Kunstwerke gemacht. Der hat richtig große Skulpturen aus Bäumen aus dem Stadtwald gemacht. Und die standen auch teilweise 3 Stück in der Taunusanlage am Opernplatz über viele Jahre, bis das Holz verrottet ist. Und wir haben es auch bei den Opernspielen am Opernplatz gemacht, dass eben unter Anleitung einer Person 10 Kinder mit dem Stechbeidel aus dem Baumstamm Kumpzwerg gemacht haben. Ja, und da ist nichts passiert. Da ist ja so, man muss natürlich ein bisschen gucken, also was ist das für ein Kind? Ist es in der Lage, das Ding zu beherrschen? Es gibt ja auch ein bisschen Zappelische und so, wo man sagt, vielleicht eher nicht. Und dann muss man dem genau erklären, wie es funktioniert und dabei stehen halt und aufpassen. Ja, deswegen können wir ja auch sagen, Feuer machen ist auch kein Problem. Im Ritterwald brennt jeden Tag ein Feuer. Natürlich unter Aufsicht. Ja, also, dass der Wald brennt, ist bislang noch nicht vorgekommen. Das wollen wir auch nicht. Und wir haben aber da gar keine Angst, weil wir eben da 2 Mitarbeitende haben, die es unter Kontrolle haben.
Das habe ich aber auch schon im Ritterwald gesehen und fand das auch voll faszinierend. Da brennt das Feuer, wie du sagst, und da passiert aber nichts. Das sind auch Kinder, die werfen mal was nach.
Ja.
Aber die gehen da, also ja, so damit um, wie man es halt eben auch erwarten würde von Erwachsenen.
Ne? Ja, genau. Also das haben sie einfach gelernt.
Ja. Ja.
Muss man am ersten Tag vielleicht nicht, aber das sind ja dann praktisch die Stammkinder.
Ja.
Und die können das. Und deswegen ist es auch so mit der Unfallgefahr, das ist also wirklich relativ gering, ist zu vernachlässigen.
Dann seid ihr 1973 gestartet. Wie war so die Resonanz von den Eltern? Also waren die erst nochmal vorsichtig, ihre Kinder so?
Nein, überhaupt nicht. Es ist auch so, da ist jetzt mittlerweile ein großer Wandel eingetreten in den letzten 50 Jahren, weil unsere Idee war eigentlich, dass dies ein Refugium ist, wo die Kinder alleine und ohne Eltern spielen. Also wir wollten, deswegen sind wir ein Stückchen von dem Stadtteil weggerückt. Mhm. Also wir wollten eigentlich nicht, dass da Eltern mit drin herumturnen, sondern dass die Kinder da alleine hingehen. Mhm. Das hat sich mittlerweile schwer gewandelt. Da ist einmal der Punkt, dass viele Eltern ihre Kinder überhaupt nicht mehr alleine rauslassen. Das ist ein weltweites Phänomen. Das wurde auch schon wissenschaftlich in England untersucht, wie weit ein Kind in bestimmten Lebensalter, also 5, 10 und so weiter, sich von seiner von der Wohnung entfernen darf. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich als 6-Jähriger mit dem Nachbarskind bis nach Bischofsheim gefahren bin mit dem Fahrrädchen und der andere mit dem Roller, mit dem Tretroller. Und das war ja eine Strecke von 7, 8 Kilometern. Ja, heute ist es halt so, dass die, wissen wir ja auch, die Eltern noch nicht mal ihre Kinder allein auf den Schulweg lassen, sondern mit dem Auto bei der Schule vorfahren. Also da ist ein großer Wandel eingetreten und mit diesem Wandel ist es auch so, dass die Kinder fast nicht mehr alleine kommen, sondern dass sie ständig begleitet werden. Im Güntersburgpark ist es extrem, da wohnt ja auch so ein Bildungsbürgerpublikum. Also da kann es passieren, dass auf ein Kind 4 Erwachsene kommen. Ja, dass Vater, Mutter, Opa, Oma das Einzelkind begleiten und dann dem zeigen, wie man einen Hammer hält. Und das von der ursprünglichen Idee sind wir da weit von entfernt. Das ist auch was wir aktuell diskutieren. Da wissen wir auch nicht so richtig, wie wir mit umgehen sollen. Weil natürlich wollen wir jetzt ja auch die Leute nicht verjagen, nicht weg. Also wollen ja auch das Erwachsene sehen, was da gemacht wird. Und das ist aber ein richtig riesengroßer Wandel. Ein weiterer Punkt ist auch, dass die Kinder nicht mehr beständig ein Projekt verfolgen können. Also vor 50 Jahren haben die eine Hütte gebaut. Da haben die tagelang oder wochenlang dran gebaut. Irgendwie eine Gruppe von 2, 3, 5 Kindern. Dann haben sie die Hütte ausgestattet, haben gespielt, was man so gespielt hat, ja, so Vater, Mutter, Kind und was weiß ich was. Und heute ist es ganz schwer, dass überhaupt die Ausdauer haben, eine Hütte fertigzustellen.
Woran liegt das? Hast du eine Erklärung?
Ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas mit Medienkonsum, der Zeitveränderung kann sein, dass das verändert sich halt auch. Auch Kindheit verändert sich, ja. Ich bin auch, also ich bin jetzt niemand, der ein Handy oder irgend sowas verteufeln würde. Mhm. Ja, das wäre genauso absurd, wie es eben früher absurd war, wenn die Leute gesagt haben, Bücher sind des Teufels. Ja. Das ist halt jetzt ein modernes Kommunikationsmittel. Das kann auch ein kleines Kind, auch ein 2-jähriges Kind kann damit spielen. Da ist gar nichts gegen zu sagen. Nur man muss halt eine Sache im Auge haben. Die Kinder brauchen halt auch Bewegung an der frischen Luft. Ja. Ich muss halt als Eltern dafür sorgen, dass es auch einen Ausgleich gibt. Ja, die ganze Sache, das ist ja wie mit allem. Die Dosis macht das Gift und das gilt natürlich auch fürs Handy.
Ja.
Also 10 Stunden Handykonsum,
ja, ja, ja.
Das ist natürlich zu verurteilen. Aber wenn man jetzt da mal natürlich schon als Kind lernt, wie man mit dem elektronischen Medium umgeht, ist ja überhaupt nichts gegen zu sagen, weil es ist ja die Zukunft unseres Lebens.
Ja,
ja, kannst du ein Kind von weghalten. Aber gesund ist es halt schon, wenn das Kind sich auch täglich ein paar Stunden an der frischen Luft bewegt und vielleicht da was macht. Und da ist ja der Abenteuerspielplatz ist ja auch so eine Art Krücke. Das ist ja so ein Ersatzmittel, weil vor 100 Jahren haben die Kinder in dörflicher Umgebung gelebt. Die sind in das Haus auf die Felder gegangen, haben das, was wir jetzt künstlich mit einem Abenteuerspielplatz schaffen, haben sie ja von der Natur aus gehabt.
Ja.
Ja. Und wir sind ja jetzt so, dass wir halt in einem innerstädtischen Raum, wo alles zubetoniert ist, im Prinzip eine alte Möglichkeit wiederbeleben wollen. Was eigentlich so vergleichbar ist wie mit einer Krücke bei Menschen, der nicht mehr laufen kann.
Stimmt. Gehen wir nochmal zurück zum Riederwald. Ihr habt da gestartet mit dem Bauwagen. Was mich so interessiert ist, wie sich das im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Du hast ja eben schon auch gesagt, dass ihr eigentlich Gelder hattet für ein paar Wochen.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt heute schaue, ist da kein Bauwagen mehr, sondern auch ja, eine feste Hütte, ein festes Haus.
Ja.
Vielleicht kannst du so mal einen Abriss machen, wie sich das entwickelt hat.
Ja, also es ging dann so, dass wir, nachdem das diese 6 Wochen Sommerferien und 10 Wochen rum waren, dann standen wir vor der Frage, wie soll es hier eigentlich weitergehen? Und wir hatten ja auch in unserem pädagogischen Konzept durchaus die Idee, dass wir da, wenn wir sozialpädagogisch arbeiten, auch Erziehungsarbeit leisten wollen. Und in der Nach-68er Zeit hatte man auch so die Idee, man kann einen neuen Menschen erziehen. Ja, das war ja so, also wir hatten dann richtig so die Idee, man muss halt das arme Arbeiterkind, steht ja auch so in der, wir müssen ein bisschen helfen und müssen dann halt dafür sorgen, dass jetzt hier ein Mensch erzogen wird, der keine Kriege mehr macht. Ist ja in der heutigen Zeit wieder ganz interessant. Und da war dann die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und dann haben wir natürlich gesagt, wir möchten jetzt, dass der Sozialarbeiter, der hier eingestellt wird, den möchten wir gerne aussuchen, weil wir wollen ja auch gucken, ob der in unserem Sinne tätig werden kann. Und jetzt war bei dem Trägerverein der städtischen Jugendhäuser, das hieß Verein Haus der offenen Tür, da wurde auch gerade in der Nach-68er Zeit paritätische Mitbestimmung eingeführt. Was ja erstmal gut war. Nur haben dann zu uns der Betriebsrat gesagt, ja, also ihr könnt jetzt hier jemanden vorschlagen, aber ob der dann genommen wird, da müssen wir ja mitbestimmen. Und dann waren wir etwas geschockt, haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat die Verwaltung des Jugendamts, die haben dann gesagt, naja, es gibt eine andere Möglichkeit. Sie gründen halt ihren eigenen Verein, da können sie einstellen, wen sie wollen. Da gründen sie einen Trägerverein. Der Trägerverein muss dann anerkannt werden als freier Träger der Jugendhilfe. Und dann, wenn der zuständige Gremium, der Ausschuss, das entscheidet, dass ihr geeignet seid, und dann müsst ihr Geld beantragen und dann kriegt ihr das Geld und dann müsst ihr euer Geld verwalten. Jetzt war ich zwar schon 17 oder auch nur 17, wie man es nimmt. Und dann haben wir uns erstmal von Herbst bis Frühjahr mit der Frage beschäftigt, wollen wir das jetzt? Wollen wir den Verein gründen? Da gab es natürlich auch innerhalb unserer Jugendorganisation zwei Meinungen und eine Spaltung. Die einen haben gesagt, nee, wir sind ja hier, wir wollen ja Revolution machen. Also wir wollen ja kämpfen für den Sozialismus in Deutschland und wir wollen nicht hier so ein Kindererziehungsprojekt machen. Und das war halt eine längere Diskussion, was war rausgekommen ist, sieht man ja. Also es war dann doch eine Mehrheit da, den Verein zu gründen, der dann am 9. April 1974 ins Vereinsregister eingetragen wurde. Und damit haben wir dann eben die Anerkennung angestrebt und auch erhalten als freier Träger der Jugendhilfe. Und auch ab Sommer des Jahres 1974 Geld bekommen, mit dem wir dann einen Sozialarbeiter auch bezahlen konnten. Den haben wir dann auch eingestellt. Und dann ging die Arbeit los. Wie es jetzt weitergeht, ich weiß nicht, ob ich gleich weiterreden kann.
Also erzähl gerne noch weiter zum Riederwald. Mich interessiert noch, wie das sich im Riederwald weiterentwickelt hat.
Ja.
Und dann aber auch, kommen wir aber auch gleich zu zum Güntersburg und zum Colorado Park.
Genau. Also im Riederwald war das dann so, dass wir die Spielplatzarbeit da gemacht haben und dann aber überlegt haben, ja, was kann man noch so machen? Also bei mir ist halt so, ich denke immer drüber nach, wie kann ich halt innovativ sein, immer noch was weiteres, was Neues und so weiter. Das erste war dann, dass wir, oder man muss so anfangen, das erste war eigentlich, dass ich dann zwar noch kein Abitur hatte, aber meinen ersten Angestellten und musste dann erstmal lernen, learning by doing, wie füllt man eine Gehaltsabrechnung aus, wie überweise ich Geld an die Rentenkasse und wie zahle ich die Steuern. Das haben wir aber alles hingekriegt und haben das auch so gemacht. Und dann war der nächste Punkt, dann wurde aus unserem Kreis, dann hat jemand Sozialarbeit studiert, wollte ein Praktikum machen und es war auch so, dass wir mittlerweile die ersten Kinder bekommen haben, die ersten eigenen Kinder. Und da war dann der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt eine Krabbelstube. Verein haben wir ja schon, brauchen wir nichts mehr machen. Wir haben auch hier eine hauptamtliche Mitarbeiterin und jetzt gründen wir eine Krabbelstube, um da schicken wir erstmal unsere eigenen Kinder hin. Und dann sind ja schon ein paar da und vielleicht kommen dann auch noch mehr. Das haben wir dann auch erfolgreich gemacht. Dann wurden die Kinder nicht nur, also die wuchsen natürlich. Als die Krabbelstube angefangen haben, waren das tatsächlich Babys. Aber dann, als sie 3 waren, haben wir gesagt, naja, dann erweitern wir doch das ganze Ding zum Kindergarten. Und dann machen wir ein integratives Projekt, also nicht im Sinne von Behinderung, sondern dass man eine Einrichtung hat, wo die Kinder vom Säuglingsalter bis zur Einschulung verbleiben können, also Krabbelstube praktisch in Kindergarten übergeht.
Ja.
Das haben wir dann auch gemacht und das Projekt hat dann auch über viele Jahre Bestand gehabt. Wir haben uns dann aber an einem bestimmten Zeitpunkt davon getrennt, haben das einem anderen Träger übergeben, weil dann die Auffassung war, also wir haben eigentlich einen anderen Auftrag als Verein. Wir sind mittlerweile der größte Kinderkulturveranstalter der Rhein-Main-Region, Spielmobilbetreiber wahrscheinlich der größte in der ganzen Welt.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Und dann war halt die Fortentwicklung. Bevor der nächste Spielplatz kam, kam dann das nächste Spielmobil oder das erste Spielmobil. Weil das war so, dass wir auch schon relativ früh international unterwegs waren. Mhm. Ich hatte dann zufällig auch über die Falken, die ja natürlich auch international organisiert waren, auf einem Seminar in Paris jemanden kennengelernt, der Präsident der IPA, der International Playground Association war. Mhm. Und da habe ich dann erfahren, dass es also Abenteuerspielplätze eben nicht nur in Frankfurt am Main gibt, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas und dass es da auch so eine Organisation gibt, wo man zusammenarbeiten kann. Und dann sind wir 1977 Mitglied der IPA geworden. Und 1978, das war dann schön, da war dann eine Weltkonferenz und die Weltkonferenz war nicht mehr in Europa, sondern in Kanada. Und weil die Organisation IPA wurde 1961 in Dänemark gegründet, auf dem ersten Abenteuerspielplatz, der schon genannt wurde. Dann gab es in verschiedenen europäischen Städten, also Mailand, London und so weiter, alle 3 Jahre gibt es da so eine Weltkonferenz. Und die Organisation hatte dann überlegt, jetzt auch den Schritt über den großen Teich zu wagen, in die Anführungszeichen neue Welt. Mhm. Und so kam es dann, dass ich 1978, da mussten wir auch drüber nachdenken, ob das alles geht und wie wir das bezahlen. Aber ich bin dann nach Ottawa geflogen und habe 1978 an der Weltkonferenz der IPA in Ottawa teilgenommen. Und da habe ich dann, auch sehr witzig, die anderen deutschen Teilnehmer kennengelernt, von denen ich vorher noch gar nichts gewusst habe. Also da gab es jemand, der den Bund der Jugendfarmen in Stuttgart gegründet hat. Dort gibt es ähnliche Projekte, die außer dem Hüttenbauen auch noch sehr viel Tierhaltung machen. Mhm. Und das war der Edgar Böhm, der war da anwesend. Und dann waren Menschen anwesend aus München, Wolfgang Zacharias und Frau, die in München die pädagogische Aktion gegründet hatten. Und das war eine Gruppe, die waren Lehrer, also haben Lehrerausbildung gemacht, hatten aber muss ich immer wieder erinnern, wir waren da in der nach 68er Zeit, die hatten keine Lust im staatlichen Schulsystem zu arbeiten und haben gesagt, ja, wir wollen schon pädagogische Arbeit machen mit Kindern, aber so irgendwie auf eigene Faust und das machen wir mit einem Bus, mit einem alten Auto, fahren wir zu den Kindern. Und das waren im Prinzip nicht die Alleinigen, aber es waren schon Erfinder der Spielmobile in Deutschland. Und dann gab es in Köln noch, also ganz früh auch schon ein Spielmobil. Und die Menschen waren dann innerhalb dieser IPA, die hatte dann eine deutsche Sektion gehabt, zu der ich aber erst gestoßen bin, nachdem ich die in Kanada kennengelernt hatte. Und dann kam ich also auf die Idee, ja, man könnte ja auch ein Spielmobil bei uns machen. Und dann gab es aber innerhalb dieser Organisation einen ganz großen, aus meiner Sicht verrückten Theorienstreit, weil die Spielplätze betrieben haben, haben denjenigen, die die Spielmobile betrieben haben, vorgeworfen, dass sie ja dann nur so eine Aktion machen, naja, so la pour la, ihr macht keine richtige Erziehungsarbeit, ihr kommt dahin, vielleicht für eine Woche oder auch für zwei, dann seid ihr wieder weg, dann ist ja die Situation für die Kinder noch trister wie vorher. Sie haben ja jetzt das Schöne gesehen, aber ihr seid nicht mehr weg. Und wir auf den Abenteuerspielplätzen, wir machen doch ganzjährige Erziehungsarbeit, wir beschäftigen mit Kindern, deswegen ist das mit dem Spielmobil eigentlich nichts. Und ich stand dann so ein bisschen fassungslos und habe gedacht, naja, also natürlich, die Argumentation ist nicht ganz falsch, dass man eben nur kurzzeitig da ist, aber andererseits, bevor gar nichts kommt, ist so ein Spielmobil auch ganz gut. Und dann habe ich gesagt, naja, das könnte man ja dadurch aufheben, dass wir das Spielmobil erstmal nur in so einem Radius um den vorhandenen Abenteuerspielplatz einsetzen und dann am Ende von so einem zweiwöchigen Einsatz die Kinder immer auf den Abenteuerspielplatz bringen und ihnen zeigen, dass man ja hier das ganze Jahr spielen kann. Also gewissermaßen so ein Rattenfänger von Hameln-Modell. Und dann haben wir in Frankfurt Gelder beantragt für das Spielmobil, haben vom Land Hessen Geld bekommen und haben auch Geld bekommen von der vom Deutschen Kinderhilfswerk, was wiederum das Geld bekommen hat von dem, ich weiß gar nicht, ob das Verein war, das hieß damals, glaube ich, Aktion Ein Herz für Kinder. Das gibt's auch heute noch, sammelt doppelstellige Millionenbeträge im Dezember in der Fernsehsendung. Aber die Aktion wurde gegründet von der Bild-Zeitung. Und das war 1980 in linken Kreisen natürlich auch schwierig zu sagen, nehme ich jetzt von der Bild-Zeitung Geld.
Ja.
Ja, da haben wir dann wieder so eine Diskussion gehabt, wie also innerhalb des Vereins gründen wir überhaupt einen Verein. Jetzt haben wir mal wieder politische Diskussion gehabt, nehmen wir Geld von der Bild-Zeitung. Und wie gefälscht ist es? Jetzt war es aber so, dass da ja überhaupt keine Einflussnahme, also da war nichts mit verbunden. Auch heute haben wir ja Sponsoren. Bei Sponsoren hat man ja Verträge, was die Leistung des einen und die Leistung des anderen ist. Und da war es so, dass das eigentlich nur eine Spende war. Und die einzige Auflage war, dass wir da einen Aufkleber draufkleben sollten, auf dem ein Herz war und wo eben stand Ein Herz für Kinder. Und im Ergebnis, kann man jetzt ja auch sich schon denken, haben wir das Geld genommen und haben damit 1985 das erste Spielmobil in Frankfurt auf den Weg gebracht.
Aber ich denke mir so die ganze Zeit, du hast da ja parallel, hast du dann die Schule beendet, dann hast du studiert, ne?
Ja.
Dann hast du ja auch noch den Weg, bist du in die Politik gegangen und allen, also und so nebenbei noch den Abenteuerspielplatz aufgebaut. Also diese Motivation dahinter.
Ja, das war halt, also ich kann dir gar nicht sagen, ich kann dir natürlich was zu sagen. Also ich habe das ja tatsächlich lebenslänglich gemacht.
Ja.
Jetzt haben ja auch schon Leute in den letzten Tagen, mit denen ich so rede über das Jubiläum, sagen auch, ja, wir wissen gar nicht, ob es noch andere Menschen gibt, die 50 Jahre lang einen Vereinsvorsitz gemacht haben. Und bei mir war es halt so, dass ich auch während der Zeit als Politiker nie den Verein aufgegeben habe. Da habe ich dann halt mich da weniger engagiert, habe anderen, die Mitarbeiter haben sich dann gefreut, wenn ich in der Politik war, habe ich sie mehr in Ruhe gelassen, obwohl ich die meisten sehr viel in Ruhe gelassen habe. Also ein Vorteil, wir haben ja auch eine sehr lange Betriebszugehörigkeit. Die meisten Mitarbeiter, die angefangen haben, sind im Prinzip bis zur Rente geblieben oder über 25 Jahre. was auch damit zusammenhängt, dass sie sehr viele Freiheiten gehabt haben und eigentlich schon ihre eigenen Ideen umsetzen konnten, machen, was sie wollten. Und mir ging das auch so. Für mich war halt der Abenteuerspielplatz immer ein Ausgleich zu dem Politikerdasein. Auch einfach deswegen, weil man da viel mehr Anerkennung bekommen hat. Ja, also da kamen Eltern, Kinder in letzter Zeit immer mehr. In Anfangsjahren war das eher weniger. Aber in den letzten 20 Jahren muss ich halt schon sagen, dass das mich schon berührt, dass ständig Eltern kommen und auch Kinder kommen, die sich bedanken, ja, dass ich sowas gemacht habe. Für mich ist ja mehr so, ich wundere mich dann immer, denke, das ist ja eigentlich nicht so schwer, aber anscheinend kann es doch nicht jeder machen, sonst geht es ja öfter.
Ich kenne das selbst, wenn das Spielmobil kommt, in dem Fall am Spielplatz am Heideplatz, das ist halt schon Highlight, ja. Und ich frage mich aber auch immer, dann hattet ihr das erste Spielmobil und dann wurden daraus ja auch mehr. Ja. Das Thema Finanzierung muss aber auch immer wieder eine Herausforderung gewesen sein.
Genau, ne? Ständig musste, das ist auch heute noch, das ist immer noch, was auch damit zusammenhängt, dass so im Bereich Kinder und Kinderkultur oder Sozialarbeit, das ist das, wo die Gesellschaft auch am wenigsten bereit ist, Geld für zu opfern. Mhm. Ja, das betrifft auch im Prinzip das Personal. Also die Gehälter für Grundschullehrer, die Gehälter für Erzieherinnen, die Gehälter für Pflegekräfte, für Krankenschwestern, das sind ja die niedrigsten Gehälter, die eigentlich die wichtigste Arbeit machen, weil sie ja den jungen Menschen von klein auf begleiten, dass aus dem was wird. Ja. Ja, der Gymnasiallehrer kriegt das meiste Geld, obwohl der ins Gymnasium geht, eigentlich ja schon fertig ist. Also dem musst du nur noch ein bisschen helfen, natürlich auch. Aber die Grundlage wird ja in der Grundschule oder im Kindergarten gelegt. Und da sagt man irgendwie auch, naja, das ist ja so egal. Also mittlerweile wird es ja noch ein bisschen schwieriger, weil so viel Personal fehlt. Kann ja ein bisschen überspitzt gesagt heute jeder da hinkommen und sagen, ach, ich möchte im Kindergarten arbeiten. Sagen, Gott sei Dank, du hast gekommen, wir brauchen dich. Was du jetzt da für eine Ausbildung hast, gar nicht so wichtig. Hauptsache, du bist da. Ja, was auch für einen Abenteuerspielplatz mittlerweile so ist, dass wir kaum noch jemanden finden. Also wir suchen Nachfolger für die Menschen, die bei uns schon lange arbeiten und ja auch mal in Rente gehen. Und seit 2 Jahren suchen wir einen Mitarbeiter auf einem Abenteuerspielplatz und finden keinen. Ja.
Ihr habt in den, also nochmal auch zum Thema Finanzierung und so der weitere Ausbau. Ihr habt in den 90ern erst dann den Abenteuerspielplatz am Günthersburgpark gebaut. Dann 97 habe ich mir aufgeschrieben, den Colorado-Park. Mhm. Wie kam ihr denn auf die Idee, dann aus dem einen Abenteuerspielplatz und neben dem Spielmobilen das noch weiter auszubauen? Und dann aber auch gerade so das Thema, was mich auch noch da interessiert, dann habt ihr euch auch hingesetzt und gesagt, okay, wie kriegen wir das auch wieder finanziert, oder?
Ja, genau.
Also wie lief das dann ab?
Ja, also dazwischen wurde ich ja dann auch Politiker. 1990 bin ich das erste Mal ins Stadtparlament gewählt worden. Und hatte damit natürlich auch schon einen, sagen wir mal, näheren Zugang zum Geld. Also ich konnte dann tatsächlich auch als Stadtverordneter dann in meinem ersten Jahr 1991 erreichen, dass alle Frankfurter Abenteuerspielplätze mehr Geld bekommen haben, um eine zweite Planstelle einzurichten. Und es gibt ja neben unseren 3 Abenteuerspielplätzen noch 5 weitere von unterschiedlichen Trägern. Und ich habe dann durchgesetzt und mit der damaligen rot-grünen Koalition ist es auch umgesetzt worden, dass für die 8 Frankfurter Abenteuerspielplätze die zweite Stelle eingerichtet worden ist, also jetzt so zum Geld. Mhm. Beim Günthersburgpark war so, dass in der Zeit in dem oberen Bereich, wo jetzt die große Wiese ist, wo wir das Martinsfeuer veranstalten, war ja früher die Stadtgärtnerei. Und die Stadtgärtnerei wurde abgerissen, umgesiedelt, der Park wurde vergrößert, was ja auch sinnvoll war, weil Nordend halt dicht besiedelste Zone in Frankfurt ist und die Menschen ein bisschen Gras brauchen. Und in dem Zusammenhang gab es auch eine große Bürgerbeteiligung. Was wünschen sich denn die Leute für den Park? Und da war dann es interessanterweise so, dass die Kinder schon gesagt haben, sie wünschen sich einen Abenteuerspielplatz. Also mittlerweile gab es auch dann schon Frankfurter Kinder. Das war ja dann schon ein paar Jahre später, der Riederwald hat ja schon 20 Jahre existiert, die gesagt haben, wir wünschen uns da einen Abenteuerspielplatz. Und da sind wir dann so ein bisschen drauf gesprungen, haben gesagt, ach na ja, Gott, wenn wir einen haben, können wir auch 2 machen. Und haben uns da eingeklinkt und das auch befördert. Und dann auch so gesagt, na ja, wir schaffen dann, es gab erst noch mal ein bisschen für uns ärgerliche Diskussion, weil der damalige Umweltdezernent Tom Königs, der wollte sich da so ein Parkdenkmal nach englischem Vorbild schaffen. Mhm. Und der fand, dass so ein Abenteuerspielplatz einfach zu schmuddelig ist. Und er wollte das nicht in dem schönen Park haben. Und dann kam es zu der Lage, wo er jetzt ist, weil es liegt ja eigentlich als Zipfel außerhalb des Parks. Also einmal, um jetzt den Stadtverordneten Paris da rückzustellen, aber doch nicht die Parkidee anzugreifen, wurde dann das Gelände da an der Seite gefunden, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch eine Autobahntrasse war. Weil damals wurde noch die Idee verfolgt, die Autobahn, die von Fulda kommt, wo jetzt am Riederwald noch der Kampf stattfindet mit dem Tunnel, das sollte ja dann weitergeführt werden und sollte münden am Alleenring, geht ja die 66 am Mikwellknoten wieder weiter. Und über den jetzt existierenden Günthersburg-Spielplatz würde die Trasse laufen und dann durch die Radbeilstraße, um dann Richtung Wiesbaden weiterzugehen. Das ist aber mittlerweile aus dem Generalverkehrsplan gestrichen, also Bundesrepublik will das nicht mehr machen. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch die Planung, aber wahrscheinlich hat der Tom Königs jetzt auch nicht mit meinem langen Atem gerechnet. Er hat gesagt, das ist so ein Projekt, das soll der jetzt mal da 5 Jahre machen, dann macht er anderes Zeug und dann ist es sowieso erledigt. Ja, es war jetzt seine Idee, ist nicht so ganz aufgegangen, was ja auch damit zusammenhängt, dass ich nicht alleine bin, sondern ja auch Mitarbeitende habe, die sich dann auch ins Zeug legen. Ja, und derjenige, der auf dem Günthersburgpark dann mit die Aufbauarbeit geleistet hat, der ist vorletztes Jahr in Rente gegangen. Und hat sein ganzes Leben da gearbeitet. Also war auch so, Betriebszufriedenheit groß. Beim Günthersburgpark war es dann so, dass, ja, also dann war das mit dem Geld und so, das war ja dann schon Routine. Mhm. Jetzt war ich ja auch Politiker, konnte man sagen, okay, zweiter Abenteuerspielplatz, also Ortsbeiräte, alle waren einverstanden. Es ging nicht ums Prinzip, dass kein Spielplatz gemacht wird oder nicht. Also stand da nicht wirklich in Frage, sondern das Einzige, was dann noch diskutiert wurde, war der Ort. Also nicht direkt im Park, sondern nebendran. Aber dass es dann finanziert wurde, war jetzt nicht so ein großes Thema. Man muss schon sagen, die Mitarbeitenden mussten zweimal im Winter gekündigt werden. Also sie haben dann mit damaligen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die ersten Verträge gekriegt. Mhm. Da wollten wir aber auch als Verein Fakten schaffen, um damit Druck auszuüben, auf die städtische Politik zu sagen, hier sind die zwei, die sind da, die machen gute Arbeit, die Kinder laufen hin. Also das muss auch dauerhaft finanziert werden. Und so ist es auch gekommen. Mhm. Und so ging es dann da halt auch los und weiter. Und bei dem dritten Colorado Park, da war die Situation ein bisschen anders. Da mussten wir uns gar nicht ins Zeug legen, sondern da kam Folgendes. Es waren ja früher, ich glaube, 90.000 amerikanische Soldaten in Frankfurt am Main stationiert, die nach dem Fall der Mauer und der Auflösung des Ostens der Sowjetunion in Frankfurt als überflüssig angesehen wurden und die sind ja dann abgezogen. Mhm. Und dann wurden Wohnungen frei und in Frankfurt gab es ja schon immer viele Menschen, die Wohnungen suchen. Und dann wurde die in die sogenannte Platensiedlung, die ja vorher bei den Amis Platenhousing hieß, da sind die Soldaten eben alle abgezogen. Dann wurden die Wohnungen vergeben an wohnungssuchende Frankfurterinnen und Frankfurter. Und da hat dann der damalige Sozialdezernent Achim van Dreyke, musste natürlich jetzt bei den vielen Menschen, auch mit vielen Kindern, die da hingezogen sind, sich überlegen, muss ja irgendeine Jugendeinrichtung da sein. Und da in seinem Umfeld ein Mitglied unseres Vereins gearbeitet hat, hat er gesagt, na guck doch mal, die schnellste Sache ist doch so ein Abenteuerspielplatz. Wenn du das dem Paris sagst, das kann der doch in 3 Monaten hinkriegen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von Achim van Dreyke, kannst du mal in 3 Monaten deinen Abenteuerspielplatz hinmachen? Was dann, also dann haben wir natürlich auch gesagt, wenn wir jetzt schon 2 Spielplätze machen, kommt es auf den dritten auch nicht an, ja. Das ist ja alles dasselbe. Es war dann trotzdem, trotz dieses städtischen Auftrags, noch eine Herausforderung, weil auch da musste es ja wieder eingezäunt werden, der Zaun hat wieder viel Geld gekostet, es musste das Gelände angelegt werden. Und das war schon auch wieder ein Kampf ums Geld. Aber es wurde letztendlich so gemacht. Und dann war die Frage, ja, wer macht das Projekt jetzt? Und dann hat der Vereinsvorstand gesagt, ja gut, wir haben jetzt im Günthersburgpark 2 fähige Leute, da muss jetzt einer von denen weg. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer von euch 2 hier bleibt und wer geht. Und dann ist der Rainer Falk dort geblieben. Und der Hacker Bühler hat den Colorado Park aufgebaut. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, naja, jetzt machen wir zwei Abenteuerspielplätze, haben wir jetzt. Jetzt müssen wir mal uns was überlegen, dass das zwar ein Abenteuerspielplatz ist, aber da muss ja ein bisschen Innovation rein. Was können wir denn da jetzt machen? Da haben wir uns dann so hingesetzt und was Mittagessen, ein bisschen Bier getrunken oder Äppelwein, was weiß nicht so, um wie bei Goethe schon den Geist ein bisschen sprudeln zu lassen. Und da kamen wir dann auf die Idee, dass wir das Projekt unter das Thema Amerika stellen, weil das ja an dem Ort ist, an dem vorher jahrelang Amerikaner gelebt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Da machen wir so nicht einfach nur so Hütten bauen, sondern wir sagen jetzt, wir machen da so eine Main Street und dann bauen wir mit den Kindern einen Saloon und ein Jailhouse und Sheriff Office und lauter so ein Zeug. Und dann haben wir wieder weitergesponnen und gesagt, ja, machen wir dann, legen wir da, das war ja eine flache Wiese, auch wie auch der Güntersburgpark, da wurde ja alle Hügel, die da sind, und wurden von uns angelegt, alle Bäume wurden von uns gepflanzt. Ja, also der Güntersburgpark war ein Fußballplatz eigentlich, also alles gerade und plan, und der Rainer Falk hat die ganzen Bäume geflehen. Und im Colorado Park war dann der Hacker, der war dann so verrückt, wir haben, das ist eigentlich ein Kleinod, weil wir haben über 300 amerikanische Pflanzen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten von denen gekriegt haben. Und wir haben ja auch Redwood Trees angepflanzt, haben am Anfang immer die amerikanischen Generalkonsule eingeladen, haben die Bäume dann mit Namensschildern von denen gesehen. Also wir haben dann richtig so das Amerika-Thema gesponnen. Mhm. Und so kam ja dann auch der Name. Dann kam mir Colorado. Colorado heißt natürlich bunt und farbig, mhm, wie der Abenteuerspielplatz ist, aber es ist natürlich auch ein Bundesstaat der USA. Ja. Und dann haben wir immer weiter gesponnen. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Ginnheim-Western-Parade. Also da war so die Idee, Bannheim gibt es den Bannermer-Kerbe-Umzug. Da sind wir auch mit Abenteuerspielplatz Güntersburg-Wagen mitgefahren. War der einzige Kerbeumzug, den es noch in Frankfurt gab. Sachsenhausen gab es noch eine. Und dann hatten dann so Hacker und ich die Vorstellung, das könnten wir auch für Ginnheim und Eschersheim etablieren. Und dann haben wir alle Indianer- und Cowboy-Organisationen, die es hier in der Gegend gibt, eingeladen und haben den amerikanischen Generalkonsul eingeladen. Und dann habe ich zusammen mit dem, mit so einem Sheriffshut und entsprechender Kleidung, haben wir die Ginnheim-Western-Parade angeführt. Und da sind 700 Cowboys und Indianer hinterhergelaufen. Das war alles sehr gut. Das einzige Nachteil war, das wurde von der Bevölkerung nicht so angenommen wie in Bannum. Mhm. Also da haben nur sehr wenige Menschen aus den Fenstern rausgeguckt und es war dann so ein bisschen traurig. Hast einen super Umzug gehabt, ja, hat aber keiner dir irgendwie applaudiert. Und ich glaube, wir haben es 3 Jahre lang gemacht und haben es dann wieder eingestellt, weil es natürlich auch ein riesiger Organisationsaufwand war, so einen Umzug zu organisieren mit Straßenbahnumleitung, Busumleitung und allem möglichen. Und haben dann das Colorado Frühlingsfest daraus übrig gelassen, weil am Schluss, nach Abschluss dieser Parade, haben wir auf dem Abenteuerspielplatz mit den Beteiligten großen Fest gefeiert. Das haben wir dann weitergemacht und haben das dann den Umzug halt sein gelassen, obwohl es eine super Sache war.
Du hast eben gerade auch schon gesagt, Feste.
Ja,
das ist
genau,
ja auch so eine,
auf die Feste.
Genau, das ist auch so eine Säule. Ja. Es gibt die Abenteuerspielplätze, es gibt die Spielmobile und dann gibt es die Feste, also ja, quasi noch mehr für Kinder. Wie kam das dazu?
Also der Urgedanke, das ist ja dann auch mittlerweile schon, Urgedanke dazu war, dass ich gesagt habe, wir können bei dem Abenteuerspielplatz uns nicht einfach so hinter dem Zaun verschließen. Wir müssen uns auch ein bisschen öffnen in den Stadtteilen, dass die Leute auch sehen, was wir so können und machen. Und das Ganze hat damit angefangen, dass wir zum Wäldchestag im Riederwald vor vielen Jahren gesagt haben, wir machen am Wäldchestag ein Kinderfest, also Kinderkulturfestival im Riederwald. Und dann habe ich so jetzt gesagt, ja, und was machen wir im Güntersburgpark, was können wir da machen? Und im Güntersburgpark ging es dann früh los, also Reihenfolge weiß ich nicht so genau. Das ist einmal das Martinsfeuer, mhm, und die zweite Sache sind die Flohmärkte.
Ja.
Das waren, und da gibt es noch einen Vorläufer, den wir ähnlich wie die Westernparade wieder eingestellt haben. Das war nämlich ein Seifenkistenrennen. Also wir haben auch über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, wenn nicht noch mehr, in der Wetteraustraße ein Seifenkistenrennen veranstaltet.
Stimmt, habe ich mal Bilder gesehen.
Und ja, weil das auch eine historische Rennstrecke war, die von Adam Opel AG tatsächlich in der Nachkriegszeit für Seifenkistenrennen genutzt wurde. Wahnsinn. Und das haben wir ausgegraben und haben das dann auch gemacht. Und da hat sich aber dann herausgestellt, dass es zwar für die 20, 25 Kinder, die da fahren, eine super Aktion ist, aber für Zuschauer natürlich schon interessant, aber nach einer halben Stunde auch vorbei. Ja, du kannst dich nicht mit dem Kind da hinstellen, gucken, dann der alle halbe Stunde da so eine Kiste vorbeiläuft. Also, und umgekehrt war es für uns natürlich eine Riesenarbeit, weil wir mussten mit dem ganzen Bauern, Traktoranhänger voll Strohballen die Strecke sichern. Also eine schwierige, große logistische Herausforderung für 25 Kinder letztendlich, so dass wir das dann wieder eingestellt haben. Und dann kam aber dann Mitarbeiter auf die Idee, so, ach, wir könnten doch mal so eine Sache machen, so ein Flohmarkt, dass die Kinder so ein bisschen ihre Spielzeuge und ihre Kleider verkaufen könnten. Und dann haben wir gesagt, das ist ja auch alles 25 Jahre her, Güntersburgpark auf der Wiese, machen wir sowas. Was wir natürlich nicht, wo wir mit nicht gerechnet haben, dass da nicht jetzt irgendwie 20 Kinder kommen, sondern schon mal 100 Eltern. Ja. Und aus den 100 Eltern sind ja mittlerweile 600 bis 700 geworden. Also das war, dann hat sich so automatisch hat sich ergeben, die größte Kinder-Flohmarkt-Veranstaltung der Umgebung, einfach nur aus der kleinen Idee. Ja, und das war dann so, dass wir schon dann gesagt haben, ja, mein Gott, Flohmarkt müssen wir nochmal machen. Machen wir noch im Winter oder Frühjahr und im Herbst nochmal im Saalbau Bornheim, Indoor. Da ist die Nachfrage so groß, dass wir das zweimal machen. Das heißt, wir machen jetzt jährlich 5 Flohmärkte, einer im Sommer auf der großen Wiese und 2 kleine im Frühjahr und 2 kleine im Herbst, wo auch immerhin 150 Tische ja hingestellt werden können. Also wir haben dann 300 Verkaufstische im Frühjahr, 600 im Sommer und 300 im Herbst. Und da reisen sich die Leute drum. Also das, wir können gar nicht alle berücksichtigen, die da mitmachen wollen.
Das ist auch das, also ich finde, das ist das, was ich so mitbekomme auch, dieses Thema Flohmarkt, das ist halt auch ein fester Termin im Kalender von Menschen.
Ja. Ja gut, das ist auch sehr gut. Da wird ich meine, man hat ja einen riesen Anbieterkreis. Ja. Also man kann alles kriegen, von Schrott bis super gut. Ja, und die Konkurrenz ist natürlich auch für die Kunden insofern schön, weil da muss ja, kann ja nicht jeder verlangen, was er will, weil sind ja noch genug anderen da. Also das ist halt super, da haben wir halt schon den Nerv getroffen. Und wir wissen ja auch, dass Nordend mal eine Zeit lang das geburtenstärkste Viertel nach dem Prenzlauer Berg in ganz Deutschland war. Also da sind natürlich genügend Menschen auch da, die das machen.
Dann den Nerv getroffen. Ihr habt ja neben diesen Festen rund um die Abenteuerspielplätze ja aber auch die wahrscheinlich 2 großen Feste, Mein Spiel und Opernspiele.
Ja.
Wann ist denn das so entstanden?
Das ist genau vor 30 Jahren entstanden. Ja. Die haben dieses Jahr zum 30. Mal stattgefunden und das 30-jährige Jubiläum wäre dann im nächsten Jahr. Da war es so, dass der Grundgedanke, wir saßen als mit allen Mitarbeitenden zu einem Art Betriebsausflug bei dem Mainfest. Und das war im Jahr 1973 und dann haben wir so da gesessen, haben uns unterhalten, wie die Situation der Spielmobile während der Fernzeit ist. Da haben nämlich Mitarbeiter gesagt, ach, da kommt nur die Hälfte der Kinder, was ja nachvollziehbar ist. Weil
du hast gerade 1973 gesagt, das war später, oder?
Nee, komm, die Geschichte, die Idee. Das ist die Geschichte der Idee. Mhm. Also wir saßen 73 beim, also, nee, sogar 72 beim Mainufer. 72 saßen wir Mainufer, haben Bier getrunken und haben uns unterhalten, Spielmobil im Sommer. Dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, da kommen nur die Hälfte der Kinder, weil die in Urlaub fahren. Und dann war auch ein Thema, dass die 3 Spielmobile, die rumfahren, dass die Kollegen sich gar nicht kennen, weil sie sich hier im Lager zwar morgens treffen, aber also sie kennen sie schon, aber sie wissen nicht, was sie da eigentlich für eine Arbeit mit den Kindern machen. Und dann war der Gedanke, wir könnten ja mal was zusammen machen. Dann würden wir uns ein bisschen austauschen, was machst du da für Zeug, was mach ich für Zeug. Und wir könnten so ein bisschen was Größeres machen. Und wo machen wir das? Mitten in der Stadt. Und dann zu dem Zeitpunkt war bei Mainufer in Sachsenhausen tote Hose. Da war keine. Und ich bin auch relativ von überzeugt, dass die Belebung des Sachsenhäuser Mainufers hauptsächlich oder ursächlich damit zusammenhängt, dass da die Mainspiele stattgefunden haben, dass dadurch überhaupt erst die Leute dahin geführt worden sind.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, na ja, dann machen wir doch da drüben nächstes Jahr in den Sommerferien so eine Spielaktion. Und das haben wir dann auch tatsächlich 1973 gemacht. Das hat aber damals so ausgesehen, dass die 4, 5 Mitarbeiter, die in der Abteilung Spielmobile beschäftigt waren, da mit 2 Autos, einem Hüpfkissen, Rollenrutschbahn dahin gekommen sind und relativ klein mit 20, 30, 40, 5 Kindern da 6 Wochen Fanspielaktion gemacht haben. Und dann kam im nächsten Jahr das große Frankfurter Stadtjubiläum, 1200 Jahrfeier der Stadt Frankfurt 1974. Mhm. Und da wurden ganz tolle Sachen erfunden. Zum Beispiel ist ja der Franzose Philippe Petit auf einem Stahlseil von der Paulskirche zum Dom gelaufen. Und viele gute Sachen. Aber wie halt immer wieder, an die Kinder hat keiner gedacht. Dann habe ich einen Anruf bekommen, irgendwie im Frühjahr. Ei, Michael, wir haben ja gar kein Kinderprogramm. Kannst da nicht mal was machen? Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann kam mir einfach die Idee, was diese ursprünglich im Mitarbeitergespräch entstandene Aktion am Main, dass man die jetzt ein bisschen aufpusht. Und dann habe ich eine Konzeption geschrieben, die in dem, gibt es so eine Zeitung der Kulturmanager, da wurde es auch veröffentlicht, was man in einer Fanaktion am Main alles machen könnte und kann. Und das wurde dann auch so für gut befunden. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass 6 Wochen an dieser Stelle nicht möglich sind, weil am letzten Wochenende im August das Museumsuferfest stattfindet und es dann eine Interessenkollision oder Platzkollision gibt. Und dann habe ich mir überlegt, gut, was machen wir dann? 6 Wochen Fanprogramm sind ja 6 Wochen Fan, kann man schon machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir was ganz anderes. Dann gehen wir doch einfach ins Herz der Stadt, den Platz, den die Reichen und Schönen nutzen für Sekt und Häppchen. Und da bringen wir mal da die Kinder hin. Und das war dann im Prinzip der Gedanke Opernspiel. Also Sommerferien werden aufgeteilt. Erste Hälfte Ferien am Mainufer, zweite Hälfte am Opernplatz. Und so haben wir das dann auch gemacht. Beim Opernplatz war es dann im ersten Jahr so, dass wir tatsächlich an der östlichen Seite von der Oper gespielt haben. Das war aber ein bisschen furchtbar, weil man da nur auf Stein in der Sonne gespielt hat. Und dann habe ich gesagt, das geht ja auch nicht so. Und dann haben wir im Folgejahr die Taunusanlage mit einbezogen, sind da zwar Opernplatz immer noch als Spielaktion, aber schon ein bisschen mehr in den Bäumen. Und wie wir heute wissen, also über 30 Jahre hat es gehalten. Es ist übrigens die einzige Aktion aus dem Festprogramm von der 1200-Jahr-Feier 1974, die Zeit überdauert hat. Also es gab noch andere Dinge. Da gab es so eine Tunnel-Rave in dem Tunnel der Berliner Straße. Die hat noch ein paar Jährchen weitergemacht. Und dann gab es den Sound of Frankfurt, der die Stadt bespielt hat. Aber das alles hat dann irgendwie, haben die dann doch die Leute die Lust verloren. Also das ist alles irgendwie weg. Und was übrig geblieben ist, ist das Kinderprogramm Mainspiel und Opernspiele. Und wird nächstes Jahr eben 30 Jahre nach der 1200-Jahr-Feier auch immer noch vorhanden sein.
Wahnsinn. Und dann war das aber immer noch nicht genug, weil dann habt ihr angefangen, den Main zu bespielen mit verschiedenen Booten. Ja. Ne? Also, wie kommt also das da noch dazu?
Die Bootsidee ist jetzt auch wieder eigentlich verrückt. Mich hat mal in den 80er Jahren ein Freund gefragt, der in Griechenland mit einem kleinen Boot immer rumgefahren ist, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm einen Bootsführerschein zu machen. Und habe so gedacht, naja gut, bist du immer da mit den Politikern unterwegs, kannst ja auch mal andere Menschen treffen, machst halt mal einen Bootsführerschein. Was ich dann auch gemacht habe und dann während der Zeit habe ich halt so geguckt, was gibt's da für Anzeigen mit Booten. Das war eine Zeit, als im Fernsehen immer die Sendung Miami Vice lief, wo alle Leute mit mal so ein Boot fahren wollen. Jetzt habe ich auch geguckt, was kannst du da so für Boot kaufen und dann hat eine so ein Boot annonciert, 15 Meter, hab ich gedacht, so ein Boot, 15 Meter, könnte man ja mit Kindern mit rumfahren. Ja, was soll denn das Ding kosten? Und da hab ich gesagt, hat schon rausgestellt, 10.000 Mark. Hab ich gesagt, ja, gut, irgendwie 10.000 Mark war viel Geld, haben wir nicht so zur Verfügung gehabt. Dann hab ich es sein lassen. Ein Jahr später lese ich wieder Blitztipp, Anzeigenzeitung, steht immer noch das Boot drin. Hab ich gesagt, gut, jetzt guck ich mir das doch mal an. Und dann habe ich mir das Boot angeguckt und dann irgendwie kam mir dann so zu der Überzeugung, ja, also wir kaufen das mal. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, was machen wir? Jetzt haben wir ein Spielmobil auf dem Wasser. Jetzt fahren wir an die Stadtteile, zum Beispiel Fechenheim oder Zeilsheim, die am Wasser liegen und kommen statt mit dem Auto mit dem Schiff. War natürlich eine nette Idee, aber eigentlich Quatsch, weil das dauert viel zu lange. Also bis man in Fessenheim ist, muss man durch die Schleuse, ist man 2 Stunden unterwegs. Und dann musst du ja das Zeug da reinhieven und wieder raushieven. Also wir haben das tatsächlich probiert, sowohl in Fessenheim als auch in Salzheim. Aber das war dann auch schnell erkennbar, dass das nichts ist. Dann lag das Boot wieder im Hafen. Und dann kam eben mit Beginn der Main-Spiele, waren wir ja dann praktisch mit einer Spielaktion am Wasser. Und da hat das Boot natürlich eine ganz neue Bedeutung gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir das Boot da mit ein. Also sind die Kinder mit dem Boot mitgefahren. Und dann war die Nachfrage nach dem Boot, wurde immer größer und immer größer. Und da haben wir gesagt, ja, die 3 Wochen Main-Spiel reichen gar nicht aus mit damals einem Boot, um die ganzen Kinder zu bespaßen. Und da müssen wir irgendwie noch was anderes machen. Und dann kam ich auf die Idee, wir machen eine Piratenbootaktion. Da muss ich jetzt halt irgendeinen Sponsor finden. Und dann können wir halt noch ein paar Wochen nach den Main-Ferien eine gesonderte Aktion machen, wo halt die Kinder nur Piratenboot fahren. Die am Anfang auch noch thematisch aufgepeppt war, tatsächlich mit Reinigung der Maininsel, weil der Sponsor die FWS war, ja, oder irgendwelche Schatzsuchen und solche Sachen, was aber in der Folgezeit gar nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, weil das war noch so ein bisschen idyllisch, dass das Boot mit den gleichen Kindern 2 Stunden rumgefahren, jetzt kommen so viele Kinder, also länger wie eine halbe Stunde kannst du das gar nicht machen. Und dann in den Folgejahren hat ja dann das Boot gleich ein weiteres bekommen. Da kann man noch auf die Geschichte des Bootes zu sprechen kommen, weil das erste Piratenboot war ursprünglich die Personenferie von Fessenheim nach Offenbach-Bürgel. Also als kleines Kind bin ich da noch für 50 Pfennig übergesetzt mit dem Fahrrad von Fessenheim nach Offenbach. Und die Fähre wurde dann eingestellt. Das Schiff ging ins Eigentum der Senckenberg-Gesellschaft, die da so Wasserforschungsprojekte gemacht hat. Und dann hat es einen Privateigentümer gekauft, der es uns dann wieder verkauft hat. Aber die Senckenberg-Gesellschaft hatte mittlerweile ein neues Boot bauen lassen. Und das neue Boot hat sie auch so lange benutzt, bis ihr plötzlich die Personalmittel gestrichen wurden. Und dann war das Schiff übrig. Und dann wussten sie nicht, was mit dem Schiff machen sollen. Da hat sie dann einer an mich verwiesen. Und das war ja dann von der Größe her praktisch die Nachfolge des Piratenboots, was wir schon gehabt haben. Und dann haben wir das im Jahr der Euro-Umstellung 2002 auf 2003 war es, glaube ich, einen Vertrag gemacht für 10.000 D-Mark und haben dann für 5.000 Euro im Jahr 2003 das Boot gekauft. Und da hatten wir dann das zweite Boot. Und das dritte Boot hat uns dann jemand geschenkt, der sich das gekauft hatte. Das war ein Polizeiboot, was auf der Elbe Dienst getan hat. Und dann sind wir mit den 3 Booten gefahren, aber bei den 3 Booten ist es halt so, die sind halt alt und anfällig. Und die Frankfurter Spielmobile sind alles neue Fahrzeuge, weil in vielen anderen Städten sind es alte Linienbusse, die dann immer genau zur Sommerzeit, wenn man sie braucht, irgendeinen Motorschaden haben. Und bei unseren Booten ist es halt leider auch so, da wir ja das ganze Jahr das Boot nur rumliegen haben und nur während der Main-Spiele einsetzen, ist es immer so ein bisschen heikel und meistens geht da irgendwas kaputt und dann ist die Trauer groß. Und da habe ich dann gesagt, jetzt eins sagen, wir brauchen jetzt mal ein neues Boot, was funktioniert. Und dann haben wir auf der Bootsmesse halt auch was gefunden, nämlich ein super schönes Boot, wo vorne 5 Sitzbänke sind und wo auch hinten richtig Bauer dran ist, nämlich 240 PS Motoren. Und da war nur das ganze Problem, dass es sehr viel Geld gekostet hat, nämlich 100.000 Euro. Da habe ich gesagt, naja gut, darf man nicht verzagen, muss man halt gucken, wo man sie herkriegt. Ja, ja, und dann habe ich mich halt bemüht und habe halt auch Sponsoren gefunden. Und jetzt haben wir ja schon im dritten Jahr 4 Boote, wobei tatsächlich auch immer eins ausfällt. Also die 4 Boote sind nicht immer am Einsatz. Und jetzt ist auch der Renner natürlich bei allen das Speedboot, ja, weil das auch 70 Stundenkilometer fährt und man da schon ein bisschen Spaß haben kann. Ja, und das ist jetzt so die Bootsgeschichte des Vereins.
Bei dem Speedboot ist es so, ich bin das bei den Main-Spielen auch schon gefahren, dann fährt man, glaube ich, erst noch durch die alte Brücke durch. Ja. Und dann dachte ich auch erst so, ja gut, Ist ja nicht so spät. Ist ja, genau. Und dann schießt das aber los. Ja. Und dann, puch. Also, das ist.
Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist natürlich, dass, wenn man den Hebel zieht, da auch sehr viel Sprit durchläuft. Also, das kostet ja jetzt schon der Teilnehmerbeitrag kostet ja schon 7 oder 8 Euro. Was einfach der Tatsache schuld ist, dass das Boot ja viel Geld kostet und der Sprit halt auch. Und der zweite Punkt, also erstmal Kosten von Sprit, und der zweite Punkt ist auch, dass sehr viele Leute, die ja mittlerweile mit ihren Stand-up-Paddles da unterwegs sind, die haben da auch Angst, wobei die Angst nicht gerechtfertigt ist, weil erstens muss man sagen, der Main ist eine Bundeswasserstraße und kein Baggersee. Also da muss ein Stand-up-Paddler es entweder können oder er muss es halt bleiben lassen. Also das ist meine ganz ernsthafte Antwort. Da fahren Leute, die keine Ahnung haben. Also unsere Leute haben ja einen Bootsführerschein, die das fahren. Die begeben sich da in Gefahrensituationen. Weil wenn ein Riesenschiff leer mein abwärts runterkommt und der Stand-Paddler nicht aufpasst, da ist der auch weg, weil das Schiff kann nicht wie ein LKW die Bremse treten. Ja, alles kann er schon machen, aber dann fährt es noch ein paar hundert Meter weiter. Und jetzt ist es aber so, dass wir natürlich auf die Rücksicht nehmen, aber viele haben da halt ein bisschen Angst und deswegen ist es halt auch so, wir sagen jetzt im innerstädtischen Bereich, da gilt auch die Schifffahrtsregel, Sog und Wellenschlag vermeiden. Wobei man sagen muss, das Schiff ist halt ein Kleider. Das heißt, wenn der Motor gezogen ist, ist ja der Wasserwiderstand sehr gering. Das Ding geht ja vorne hoch. Das heißt, der verursacht viel weniger Wellen als ein Boot, was ein Tiefgänger ist. Mhm. Ja, da ist die Gefahrensituation auch für einen Stand-up-Paddler. Wenn der neben einem schweren Lastschiff unter den Brückenbogen fährt, muss er sich in Acht nehmen, weil er ist auch vor ein paar Jahren ein Segelboot runtergezogen worden und der Mann ist tot, ja, der kommt dann nicht mehr raus. Das sind alles Sachen, die der Stand-up-Paddler möglicherweise gar nicht lernt. Der einen Bootsführerschein macht, der lernt es schon. Ja, und dass der weiß auch, was der Unterschied ist zwischen Verdränger und einem Gleiter. Ja, das Speedboot sieht mods aus, aber wenn man hinten guckt, wie viele Wellen vom Speedboot an den Rand gehen, das ist weniger gefährlich, wie wenn so ein Ding tiefes Ding kommt.
Okay, ja.
Aber deswegen ist halt die Speedfahrt da hinten der kurze Bogen oder in der andere Richtung auch. Also wir fahren erstmal langsam an, dass sich Leute dran gewöhnen, dann zeigen wir ihnen mal, wie das geht und was man hat kann. Und dann bei der Achterbahn ist ja auch so, man fällt erstmal ganz langsam den Berg hoch und dann geht's hinten runter.
Und das ist auf dem Schiff ein Highlight, aber auch wenn man dann so am Mainufer entlanglaufen sieht, die das nicht kennen, die haben auch immer so große Augen und dann so, boah, was ist da los mit den ganzen Kindern? Ja. Ich habe noch 3 Fragen. Der Abenteuerspielplatz, also es ist ja schon dein Lebenswerk, oder? Ich meine, das sind 5 Jahrzehnte und wenn man so drauf schaut und also da kam ja ständig Idee auf Idee auf Idee und wurde umgesetzt. Ich habe mich mal noch gefragt, ob du so eine Art persönlichen Tiefpunkt hattest oder beziehungsweise was, wo du sagtest, das hättest du gerne gemacht, hat aber nicht funktioniert. Du hast ja jetzt auch selbst schon Beispiele angerissen.
Ja, nee, da gibt's einen. Ich habe ja auch schon erwähnt, es wird ja jetzt auch ein Buch veröffentlicht über die 50 Jahre und da war natürlich auch die Frage, was hat nicht geklappt oder was ist nicht gelungen, das gibt es tatsächlich. Also es wird auch ständig was Neues erfunden, die letzten Erfindungen waren ja das Plätzchenbacken. Das Plätzchenbacken haben wir erfunden, weil ich in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt war und gesehen habe, was in der Stadt Dresden da für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt gemacht wird. Also da gibt's ein Kinderkino, da gibt's ein Kinder-Kasper-Theater, da können Kinder Lebkuchen verzieren, Kerzen verzieren, Plätzchen backen. Und da habe ich natürlich, da war schon inspiriert, habe gesagt, das will ich in Frankfurt auch haben. Und habe dann auch mich bemüht mit der Stadt und wo kann man das machen, wie und was. Und dann war letztendlich das Ergebnis, dass wir im Jahr 2019 den Ratskeller zur Verfügung gestellt bekommen haben, um dort mit Kindern genau das zu machen. Also Kerzen tauchen, Plätzchen backen, Lebkuchen verzieren, spielen und so weiter. Das hat auch ganz gut funktioniert. Nur dann wissen wir, was kam. Dann kam nämlich im Winter Corona und dann war das erstmal beendet. Und was sehr schade war. Und im Folgejahr war dann nichts mit Plätzchen backen. Aber im Jahr drauf, da hat es mich dann schon wieder gejuckt, hat gesagt, okay, mit dem Ratskeller kannst du nicht machen. Aber eigentlich sind wir ja mobil. Wir haben ja die Spielmobile. Also was hält uns davon ab, auch während der Corona-Zeit im Freien Plätzchen zu backen? Und das hat dann dazu geführt, dass wir Backöfen mit Gas, die man halt mit Gasflaschen betreiben kann, gekauft haben die ins Spielmobil gestellt und haben genau das, was wir halt im Ratskeller gemacht haben, im Freien gemacht in 5 Frankfurter Stadtteilen. Und das ist dann so gut angekommen, dass jetzt dieses Jahr halt, natürlich will ich nichts aufgeben, wird beides gemacht. Also wir fahren jetzt schon beginnend Mitte November mit dem Mobil in 5 Stadtteile und backen jeweils da 2 oder 3 Tage Plätzchen. Und dann machen wir noch 2 Wochen im Rahmen des Weihnachtsmarkts das im Ratskeller. Und zu der Frage, was nicht geklappt hat, das gibt es auch. Wir hatten 5 Jahre lang bis zum Jahr 2004 auf dem neuen Stadtteil, auf dem Gelände des neuen Stadtteils Riedberg einen Hallenspielplatz. Mhm. Und das ist ja auch, es gibt ja die Indoor-Spielplätze, die so eine Erfindung aus Holland, die natürlich auch nach Deutschland geschwappt, also USA und Holland sind so die Urheber, wo man so Indoor-Spielplätze hat, wo man auch natürlich von der Pädagogenseite gesagt wird, ja, das ist ja alles Schrott mit den ganzen Maschinen, mit dem Geld, was natürlich auch stimmt. Aber die Grundidee, jetzt den Kindern auch im Winter eine Möglichkeit zu geben, zu spielen, die ist ja erstmal nicht schlecht. Mhm. Und tatsächlich war es auch so, dass mich schon in den ersten Jahren der Opernspiele Leute angesprochen haben, haben gesagt, Herr Paris, das ist ja alles super, aber kann man jetzt sowas auch im Winter machen für Kinder? Und da habe ich sofort gesagt, die Leute haben völlig recht. Natürlich haben wir in Frankfurt 20 Jugendhäuser, aber wie damals vor 50 Jahren beim Abenteuerspielplatz, die Kinder haben Bewegungsdrang. Die müssen, die können nicht im Raum sitzen und Buch lesen oder Mensch ärgert dich nicht spielen. Die brauchen Hüpfkissen und Rollenrutschbahn, also man braucht eine große Halle. Und ja, jetzt war es natürlich nicht so leicht, eine große Halle zu kriegen. Bis als das Snowball-Projekt am Riedberg gestartet wurde, kam eine Werbeagentur, der mich gekannt hat und der natürlich das auch wie Sie alles verfolgt hat, der kam dann aus Marketinggründen auf die Idee, dem Betreiber der Entwicklungsgesellschaft Hessenagentur vorzuschlagen, den Abenteuerspielplatz Ritterwald zu beauftragen, an einem Wochenende in einer Reithalle, die sie da gekauft haben, eine Spielaktion zu machen, um damit Eltern anzulocken und ihnen zu sagen, hier gibt's zukünftig Häuser, Wohnungen, Grundstücke, also hier könnt ihr siedeln. Mhm. Ja, das war natürlich jetzt vom Marketing her keine schlechte Idee. Und dann war ich da auch sofort mit einverstanden, weil ich ja diese Idee Winterhallenspielplatz schon hatte. Und dann haben wir das angegangen. Das war an einem Sonntag sollte das sein. Und das wurde aber richtig beworben an Litfaßsäulen mit Ankündigungen, Radio FFH und überall, was zur Folge gehabt hat, dass da 1000 Leute mit ihrem PKW in die Felder gefahren sind, die Bauern und die Leute da oben, die sind durchgedreht, weil sie natürlich das noch als die Bewohner als Naherholungsgebiet angesehen haben, die Bauern als ihre landwirtschaftliche Nutzfläche. Aber es war natürlich klar, dass das alles von der Karte verschwinden wird, weil der Stadtteil war ja geplant. So, und nachdem das erste Wochenende so super lief, haben wir dann natürlich gesagt, eigentlich können wir das ja weitermachen. Woraufhin die Hessenagentur gesagt hat, naja, von uns aus könnt ihr das die ganze Winde machen. Und dann haben die uns auch noch unterstützt. Da wurden dann Küche eingebaut, Toiletten eingebaut, alles Mögliche. Und wurde aber immer nur Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Und das war dann, die Nachfrage war so groß, weil die Leute Kindergeburtstagslocation schon damals gesucht haben. Ja, Kinder wollen nicht mehr nur 2 Freunde einladen, sondern am besten 10. Ja, die Mutti will natürlich nicht, dass 10 Kinder zu Hause im Wohnzimmer in Küche rumturnen. Also ist das große Geschäft der Indoor-Spielplätze Kindergeburtstage. Und so war es dann auch bei uns. Also 20 Kindergeburtstage am Samstag war normal. Wir haben dann ein Zelt angebaut, damit wir 40 Kindergeburtstage annehmen konnten. Und dann hatten wir jedes Wochenende 40 Kindergeburtstage. Und dann wurde es Frühjahr, dann wurde das Ding geschlossen und dann im nächsten Herbst sagen wir, was ist jetzt eigentlich mit eurem Baufortschritt? Ja, der Baufortschritt ist noch nicht da, ihr könnt diesen Winter das wieder machen. Dann haben wir es wieder gemacht und tatsächlich war es so, wir haben es 5 Winter lang gemacht, also 5 lange Jahre. Und dann aufgrund des Erfolges hatten wir mit der Hessenagentur auch geplant, so ein Ding dauerhafter einzurichten. Also da gab es Baupläne, da gab es schon eine komplette Einrichtung bis hin in die Gastronomie, die Küche und all. Das wurde aber dann leider politisch verhindert, weil wie das manchmal so ist, es gab, weil ich ja damals auch noch als Politiker unterwegs war, gewählt werden wollte, auch für große Ämter, was ja Frankfurter alle wissen.
Ja.
Und da gab es jetzt von anderen halt so, die übrigens gesagt, ja, also der Paris, der macht da schon so viel für die Kinder, was da anerkannt wird. Also wenn der jetzt noch so ein Ding macht, das ist ja irgendwie zu gefährlich. Das müssen wir verhindern. Aha. Ja, und es ist tatsächlich so, das Projekt hätte die Stadtkasse überhaupt keinen Pfennig gekostet. Das war vorbereitet als Vertragswerk schon zwischen Stadt Frankfurt am Main, Amt der Spielplatz Riederwald und Hessenagentur. Die Hessenagentur hätte die Baukosten komplett übernommen und die Betriebskosten hätte der Verein übernommen mit einfach mit den Teilnehmerbeiträgen, die die Leute bezahlen, wenn sie da reingehen. Mhm. Und Gewinnerzielung war ja nicht unser Plan, also wäre das alles auch viel günstiger. Also man kann sagen, alles wäre da 30% günstiger als bei einem kommerziellen Betreiber, weil ja, wie gesagt, die Gewinnerzielung nicht an vorderster Stelle steht. Ja. Beim anderen ist es halt so, es kostet halt, was es kostet. Und leider war es dann so, dass es politisch von interessierten Kreisen verhindert wurde, jetzt um mir zu schaden, ja. Aber leider hat man halt auch Frankfurter Kinder damit geschadet. Und das ist eigentlich in der ganzen Vereinsgeschichte das, was mich am meisten wurmt. Also, dass es mir bis heute noch nicht gelungen ist, einen gemeinnützigen Hallenspielplatz in der Stadt Frankfurt am Main einzurichten.
In den letzten 50 Jahren, was war da so dein Highlight? Hast du eins?
Ach, naja, großes Highlight kann man nicht sagen. Man kann, also das, was mich freut bei der ganzen Sache, ist einmal, dass es mir gelungen ist, immer Mitarbeitende zu finden, die nicht nur alle meine Ideen umgesetzt haben, sondern die dazu auch noch eigene Ideen entwickelt haben, weil vieles von dem, was ich erzählt habe, habe ich erfunden, vieles aber auch nicht. Ja, also ja. Die Hälfte von dem Zeug haben ja andere dazu beigetragen, nämlich diejenigen, die mit mir mitgearbeitet haben. Und da bin ich eigentlich froh und stolz, dass ich immer welche gefunden habe, weil natürlich das ganze Projekt ja nicht von einem Menschen also auch die Welt kann nicht von einem gebaut werden, ja, wenn man gläubisch ist vielleicht schon, aber man braucht halt auch fähige Mitarbeiter und die habe ich Gott sei Dank gefunden. Ja, und weiterer Punkt ist auch, dass es mir auch gelungen ist, den Verein so zu führen, dass es keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten gab. Also natürlich ist es so, dass eine gemeinnützige Organisation immer Geld braucht. Ja, ich muss immer, weil wir brauchen für alles Geld, also auch einen Hallenspielplatz. Hätten wir Geld, könnte man ja eine Halle anmieten. Ja, also es ist ja auch, letztendlich auch das, ist ja eigentlich nur eine Geldfrage. Natürlich könnte man sofort so ein Ding betreiben, wenn wir die nötige Kohle hätten, um damit zu starten. Aber Tatsache ist nun mal, dass wir nie irgendwie im Minus waren, dass wir auch niemanden entlassen mussten, dass alle ihren Arbeitsplatz behalten haben, also dass eigentlich das Geld immer vorhanden war, so dass nichts passiert ist. Und das ist ja über die 50 Jahre auch schon eigentlich ganz schön, dass das so gelungen ist. Und die dritte Sache ist, dass es auch gelungen ist, den Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. weltweit bekannt zu machen. Also dass für mich auch dass es für mich auch wichtig ist, auch dass eine gemeinnützige Einrichtung auch Werbung betreibt. Das ist in der heutigen Zeit nicht anders machbar. Ja. Also wenn ich jetzt nicht werbe, dass ich ein Martinsfeuer veranstalte, kommt keine. Ja. Also muss ich mir halt Gedanken machen, wie mache ich das mit Plakaten, mit natürlich heute auch mit elektronischen Medien, indem ich halt ein Newsletter versende oder im Internet bei Facebook und sonst wo unterwegs bin, das muss ich natürlich alles machen, weil der Erfolg natürlich auch damit zusammenhängt. Also wir haben einmal in einem Jahr nicht für die Main-Spiele Plakate aufgehängt, also nicht für die Main-Spiele geworben und da war auch sichtbar, dass tatsächlich nur die Hälfte der Leute kam und das war im Folgejahr genau wieder anders, nachdem die Plakate wieder da hingen. Und wir sind ja da auch erfinderisch, wie wir das weitertragen, zum Beispiel indem die Kinder sich jetzt selber T-Shirts bei den Main-Spielen machen können, wo ja hinten auch das Logo aufgedruckt ist und da kriege ich halt auch aus Bilder aus der Welt geschickt, wo man ein Piraten-T-Shirt in spanischen Gefilden am Meer sieht oder auf österreichischen Bergen oder jetzt mit zwei kleinen asiatischen Gesichtern am Flughafen. Also das wird schon weit getragen und durch die Mitarbeit in der International Play Association, die es ja noch gibt, wo ich auch mal für 3 Jahre Weltpräsident war, von 2005 bis 2008, da finden ja immer noch alle 3 Jahre die Konferenzen statt. Und da ist natürlich auch die Arbeit, wird die Arbeit unseres Vereins präsentiert, sodass man sagen kann, auch in New York und Tokio haben sie schon den Namen Amterspielplatz Riederwald gehört. Und es geht sogar noch weiter. Also asiatischer Raum, weiß man ja, das sind die Kopierer. Also einen Abenteuerspielplatz wie im Riederwald gibt's auch in Tokio. Und das Equipment vom Spielmobil, das steht auf einem Kaufhaus in Hongkong.
Ach krass.
Da hatte ich nämlich mal einen Vortrag gehalten, war ich eingeladen, habe ich Wochenende zwei Veranstaltungen mit jeweils 100 Teilnehmern gemacht. Und dann kam ich zwei Jahre später wieder, hat mich eine Managerin vom Kaufhaus angesprochen, hat gesagt, Herr Paris, ich war vor zwei Jahren bei Ihrem Seminar, kommen Sie mal zu mir ins Kaufhaus. Da bin ich dann oben auf das Dach gefahren. Da habe ich gedacht, ich sehe nicht recht. Also es war 1:1, die hatten sich die ganzen Seminarunterlagen, CDs kann man sich ja heutzutage alles kein Problem. Die hat die Rollenrutschbahn nachbauen lassen, wie bei uns, das Vier-Gewinnspiel. Also es war so, als ob jetzt ein Frankfurter Spielmobil da ausgepackt hätte, in Hongkong auf dem Kaufhaus. Also insofern wird halt auch das Gute tatsächlich in die Welt tragen. Das ist ja auch ganz lustig.
Ich finde, man liest jetzt auch, wenn man sich damit beschäftigt, liest man das ja auch immer wieder, dass quasi aus dem Abenteuerspiel, was Riederwald, wie du es auch gesagt hast, dass es wirklich weltweit einfach auch Akzente gesetzt hat und halt auch Vorbild ist. Ja. Und die T-Shirts, das sind auch die Highlights. T-Shirts, wenn man so vor dem Kleiderschrank steht und so, sowas T-Shirt. Es ist dieses, vor allem das Piraten-Shirt. Ja, eine letzte Frage habe ich noch und zwar so den Blick in die Zukunft. Wie wünschst du dir, soll so die Geschichte des Abenteuerspielplatzes weitergehen?
Ja, ich glaube, dass das schon so weitergeht wie bisher. Wir haben da auch ganz gute Voraussetzungen. Also es gibt ja nicht nur jetzt Mitarbeiter, die in Rente gehen, sondern es gibt natürlich auch ein junges Team. Es gibt junge Leute, die nachwachsen. Bei mir in der Familie sind die eh schon alle eingespannt. Also mein ältester Sohn ist ja der stellvertretende Vereinsvorsitzende. mein zweiter Sohn, der hat auch mal Bäckermeister gelernt. Der macht den Teig für die Plätzchen und der fährt auch das Speedboat. Meine ältere Tochter, die moderiert die Kinderfasnachtsveranstaltungen, die haben wir noch nicht erwähnt, aber das ist ja auch dass wir seit mittlerweile auch schon 5 oder 6 Jahren im immerhin ehrwürdigen Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens 5 Kinderfasnachtsveranstaltungen machen mit im letzten Jahr insgesamt 3.500 teilnehmenden Kindern. Das heißt, eigentlich sind wir der größte Karnevalsverein Frankfurts, weil ja, glaube ich, kein anderer Verein 3.500 Besucher hat. Ja, und das funktioniert super gut. Wir haben mit der Kinderfasnacht schon angefangen, bevor wir den Verein gegründet haben. Also wir haben im Riederwald in 1970 angefangen mit der Kinderfasnacht und haben die auch bis vor 2 Jahren im Riederwald jedes Jahr durchgezogen. Und jetzt sind wir halt im Palmengarten und machen am Freitag vor Fasnacht, am Fasnachtsamstag 2 und am Fasnacht Montag nochmal 2 Veranstaltungen, also insgesamt 5 Veranstaltungen mit bis zu 3.500 Teilnehmern. Und beim Fasnachtzug sind wir natürlich auch dabei. Das fand ich am Anfang, war ein Vorschlag auch eines Mitarbeiters, wo ich persönlich, also um auch wieder zu zeigen, es sind nicht alles meine Ideen, es gibt auch andere. Aber da war ich erst skeptisch und habe gedacht, ja, wir sind doch kein Fasnachtsverein. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Spielgerätehersteller, die haben uns dann so ein Spielgerät-Kinderschloss auf einen Anhänger gebaut und damit haben wir das erstmalig gemacht. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es natürlich insofern super ist, da stehen ja, wenn das Wetter gut ist, 300.000 Leute am Rand. Und alle Kinder, die da stehen, kennen uns natürlich. Ja, und die winken auch alle. Ja, und dann fährt das ganze Ding noch durch die Hessenschau. Dann hast du nochmal, wenn es gut geht, 1 Million Zuschauer in der Hessenschau, die dich sehen. Und das hier hat natürlich aus Marketing-Gesichtspunkten auch einen Punkt, wo ich sagen muss, das muss man einfach machen. Ja. Und man hat ja auch die Freuden, die da stehen. Und dann haben wir auch in dem Zusammenhang ganz altes Werbemittel wiederbelebt, Papierfähnchen. Also wir verteilen dann da 5.000 Fähnchen an die ganzen Kinder. Und alle nachfolgenden Wagen winken die Kinder dann mit dem Abenteuerspielplatz-Fähnchen zu. Also auch wieder alles gut und rund.
Und auch das wieder, also auch da wieder dieses Fähnchen, auch das wieder ein Highlight, weil die bleiben dann auch einfach zu Hause und die werden wie gesammelt in so einer Blumenvase. Ich finde, also wir haben jetzt so einen Abriss gemacht durch die letzten 5 Jahrzehnte und ich glaube, man kann wirklich sagen, mit all dem, was ihr macht, dass ihr Frankfurt einfach bespielbar macht und für Kinder auch erlebbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit Und ich würde sagen, auf die nächsten 50 Jahre. Dankeschön. Ja, genau. Also, danke.
Danke auch.
Das war Michael Paris, der 1973 maßgeblich am Aufbau des Abenteuerspielplatzes Riederwald mitgewirkt hat und dessen Vorsitz er bis heute innehat. Aus meiner Sicht ein wahrhaftes Lebenswerk, was er da gemeinsam mit seinem Team geschaffen hat. Überall, wo Kinder mit dem Abenteuerspielplatz in Berührung kommen, ist die Freude grenzenlos. Die Feste und Spielplätze, sie sind ein wahres Abenteuer für Kids, aber auch für Jugendliche. Und das zeigt einmal mehr, dass die Vision vor mehr als 50 Jahren, also einen Ort zu schaffen, an dem sich Kinder frei entfalten können, wichtiger und aktueller denn je ist. Wer noch mehr über die Geschichte des Abenteuerspielplatzes erfahren möchte, der kann das. Im Frühjahr erscheint im Sozietätsverlag ein ganzes Buch dazu. Der Ort für Kinderträume. 50 Jahre Verein Abenteuerspielplatz. Geschrieben von Sabine Börschers. Ja, und wenn ihr noch mehr über Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.